Hallo und herzlich willkommen hier bei Freirad. Ich bin Clara.
Und ich bin Maria.
Und ihr hört
Inside Gender Studies,
feministisch on air. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer 7. Sendung von Inside Gender Studies hier bei Freirad. Hallo Maria, heute teilen wir uns ein Mikro, deswegen können wir leider nicht ganz so organisch miteinander sprechen. Aber um was geht's denn bei uns heute?
Ja, hallo. Wir teilen uns ein Mikro, weil wir nicht nur zu zweit im Studio sitzen, sondern heute mal ein anderes Format aussuchen und zu viert hier im Studio sind.
Hallo.
Hallo.
genau, weil wir haben uns heute Lukas Pohl und Elisabeth Militz eingeladen, um gemeinsam über Raum und Macht zu sprechen.
Ja, mega spannendes Thema. Es ist in unserem Studium teilweise schon auch Thema, aber ich freue mich total, heute mal Perspektiven aus einer anderen Fachrichtung dazu zu hören. Vor allem, weil Raum in der Geografie ja ein sehr, sehr zentraler Aspekt ist. Und wir haben uns eben heute Elisabeth Militz und Lukas Pohl eingeladen, um mal herauszufinden, wie Raum in deren Forschungsperspektiven jeweils behandelt wird.
Und was das mit Macht zu tun hat oder welche Rolle Macht dabei auch spielt.
Wollt ihr euch einfach einmal selber vorstellen und erzählen, was ihr so macht? Elisabeth, vielleicht fängst du an.
Gerne. Ich heiße Elisabeth Militz und ich bin gerade Assistenzprofessorin für soziale und digitale Geografien an der Universität Innsbruck und ich leite die Arbeitsgruppe Bodies, Digitalization and Space.
Spannend. Und du, Lukas?
Ja, hallo nochmal. Mein Name ist Lukas. Ich bin Universitätsprofessor für Humangeografie auch an der Universität Innsbruck und Leiter der Arbeitsgruppe Kritische Stadt- und Umweltforschung.
Voll cool, dass ihr heute hier seid. Die meisten fragen sich jetzt vielleicht, okay, wir sind hier im Podcast Inside Gender Studies. Warum habt ihr euch jetzt Geografinnen eingeladen?
Wir kamen ja auf die Idee, dass wir mal über auch geografische Perspektiven sprechen, als wir unsere Sendung über dekoloniale Theorien hatten. Da ging es ja viel um Eurozentrismus und bestimmte hegemoniale Weltsichten auch produziert und täglich reproduziert werden. Und da kamen wir ja auch in den Gesprächen darüber eben viel mit geografischen Perspektiven auch in Verbindung.
Ich finde nicht zuletzt das Thema heute mega spannend, weil das auch super relevant für meine Masterarbeit ist, Raum und Macht. Deswegen hoffe ich, dass ich heute von euch nochmal total viel lernen kann. Vielleicht rudern wir aber nochmal kurz zurück und fangen mal ganz kurz an zu erklären, was Geografie überhaupt ist. Wie war das nochmal mit den Karten und Ländern und Flüssen und Hauptstädten auswendig lernen? So habe ich das in Erinnerung aus meiner Schulzeit. Wie würdet ihr Geografie mal ganz grundsätzlich einleitend beschreiben?
Also ich glaube, dass wenn man Geografie runterbricht auf das ganz Wesentliche, dass man vielleicht erstmal hervorheben kann, dass Geografie irgendwie ein ganz intrinsisches Verhältnis zu Differenz und Ungleichheit hat. Und zwar schon ganz basal dabei angefangen, dass wenn die Welt überall gleich wäre, dann hätte es keine Geografie gebraucht. Dann hätte es keine Männer gebraucht, muss man sagen. Männer waren es in der Regel am Anfang, die rausfahren und irgendwo irgendwelche Dinge kartografieren, sondern ja, Geografie hätte es so nicht gegeben. Das heißt, irgendwie geht er erstmal davon aus, dass die Welt aus Unterschieden besteht. Und davon ausgehend wurden Karten eben ein wesentliches Medium quasi für die Geografie, um die Welt zu beschreiben und die Welt zu kartieren. Und letzten Endes sozusagen war das wahrscheinlich der Anfang für Geografie. Und der Mensch wurde kartiert wie alle anderen Teile der Welt auch, genauso wie Pflanzen, Gesteine. Man sprach von Einheitsgeografie, bei der der Mensch sozusagen so die Oberfläche sozusagen einer aufeinander geschichteten Weltsicht war.
Wenn ich da einmal ganz kurz einhaken kann, du sagst jetzt, der Mensch wurde kartiert, aber war das nicht der Mensch, der selber kartiert hat?
Ja, ich meine jetzt Zivilisation, Einflüsse sozusagen, also Städte, also Strukturen, Siedlungen etc. wurden kartiert. Und dieses Verständnis hat, glaube ich, für lange Zeit erstmal vorgeherrscht, bis es zu Brüchen gekommen ist eigentlich und die Geografie zu einer gespaltenen Disziplin geworden ist, bei der die Humangeografie und die physische Geografie sich voneinander sozusagen ja abgespalten haben.
Ja, ich habe auch mal geguckt, was denn die Uni Innsbruck über den Bachelorstudiengang Geografie schreibt auf der Website. Aber was glaubt ihr, steht da in einem Satz, was Geografie im Bachelorstudium ist?
Sollten wir das nicht wissen?
So, ihr könnt ja mal einen Tipp abgeben.
Naja, also für mich, wenn ich das in einem Satz beschreiben müsste, ist das, dass man sich das Verhältnis zwischen jetzt in Innsbruck vor allem Gesellschaft, Technologie und Umwelt anschaut. Also inwiefern diese verschiedenen Dimensionen miteinander verschränkt sind, in Beziehung stehen. Also gesellschaftliche Verhältnisse, Umweltverhältnisse, ja, Technologien, Digitalisierung und solche Dinge.
Willst du auch noch einen Tipp abgeben, Lukas?
Also ich bin erst seit April an der Uni Innsbruck, deswegen fühle ich mich nicht ganz so schlecht, dass ich nicht weiß, was auf der Website steht. Aber wahrscheinlich würde sowas da stehen, gehe ich auch von aus.
Genau, also es steht da, ich kann es ja mal kurz auflösen. Als Wissenschaft von den Mensch-Umwelt-Beziehungen untersucht die Geografie natürliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Systeme sowie deren Prozesse und Ausprägungen in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Und ihr seid jetzt beide als Humangeografinnen bei uns im Studio, also oder das ist eure geografische Ausrichtung sozusagen. Wollt ihr vielleicht dazu erst nochmal mehr was sagen? Weil ich meine, unser Titel der Sendung ist ja, oder wir wollen sprechen über Raum und Macht und das dann vielleicht auch aus humangeografischer Sicht einfach mal einordnen.
Genau, vielleicht mal ganz allgemein gesprochen. Also der Mensch spielte in der Geografie schon lange Zeit eine große Rolle, aber war immer Teil einer Einheitsgeografie. Und diese Trennung von physischer und Humangeografie, die ist noch gar nicht so alt. Und lange Zeit hat einfach die Idee vorbeherrscht, dass man menschliche Einflüsse, Umwelteinflüsse eben kartiert und festhält, genauso wie andere geografische Einflüsse. Und das hat historisch gesehen aber auch zu Problemen geführt, weil man immer wieder dadurch versucht hat, menschliche Einflüsse über Raum zu erklären. Also Raum war sozusagen Erklärfaktor darüber, wie man zum Beispiel gesellschaftliche Unterschiede sich erklärt hat. Und das hat nicht zuletzt auch dazu geführt, dass im 20. Jahrhundert die Geografie auch gerade im NS-Kontext eine große Rolle gespielt hat, weil sie eingeladen hat dafür, durch geografische Unterschiede eben auch zu erklären, beispielsweise, wie so Menschen vermeintlich im südlichen Ländern irgendwie anders sind als im Norden oder so. Und diese Art, über Raum den Mensch zu erklären, die ist in den letzten Jahrzehnten sehr stark in die Kritik geraten und letzten Endes auch zunehmend, würde ich sagen, in den Hintergrund gerückt und durch eine gesellschaftliche Perspektive auf Raum quasi ersetzt worden. Und ich glaube, zu der gehören wir beide, oder ich glaube nicht, ich weiß, wir beide gehören zu dieser Perspektive, die also versucht, nicht über den Raum Gesellschaft oder den Mensch zu erklären, sondern über Gesellschaft Raum zu erklären.
Okay, sehr spannend auf jeden Fall, ja. Du hast jetzt sehr häufig den Begriff Raum genannt und wir haben da was vorbereitet.
Der Begriff der Sendung.
Ja, heute haben wir als Begriff der Sendung mal ausnahmsweise keinen sperrigen, unaussprechlichen Begriff wie Eurozentrismus oder Heteronormativität mitgebracht, sondern der Begriff der Sendung ist Raum.
Ja, Raum ist jetzt nicht so der klassische wissenschaftliche Begriff, das stimmt. Aber ich glaube, es ist trotzdem einmal wichtig zu klären, was es eigentlich genau ist, weil es ja aus geografischer Sicht vielleicht doch nochmal was anderes bedeutet, als was der Duden jetzt ausspuckt, wenn ich Raum eingebe. Das habe ich übrigens gemacht. Es gibt 8 verschiedene Antworten, darunter zum Beispiel Wohnraum, Weltraum oder auch Raum als zur Verfügung stehender Platz.
Genau. Das ist doch vielleicht ein ganz gutes Stichwort, weil an Anschluss daran, was Lukas auch gerade schon erzählt hat, zu den Perspektiven, die wir in der Geografie einnehmen, ist auch eine Kritik an Vorstellungen von sogenannten Containerräumen. Also, dass wir Räume als so gesetzt gegebene Einheiten, die einfach da sind, verstehen. Mhm. Also, dass wir sagen, okay, es gibt halt den Raum, weiß ich nicht, die Stadt oder die Straße oder die Universität oder so, ist so ein Raum mit, wo man klar abstecken kann, okay, hier hört er auf, da fängt er irgendwie an und die Leute gehören da rein und die gehören da nicht rein und so sieht er aus. Sondern ein grundsätzliches Raumverständnis, das unsere Arbeit und Lehre und so weiter zugrunde legt, ist ein relationales Raumverständnis. Das heißt, die Beziehungen zwischen verschiedenen Menschen, aber auch nichtmenschlichen Wesen, Orten, Bedeutungen und so weiter. Und also die Beziehungen, das ist dadurch entsteht quasi Raum oder räumliche Verhältnisse.
Wir hatten auch darüber gesprochen, als wir uns jetzt auf die Sendung vorbereitet haben und Clara, du hattest dich ja in deiner Masterarbeit jetzt auch mit dem Thema Raum beschäftigt und ich mich eigentlich noch gar nicht. Deswegen habe ich so ein bisschen überlegt oder laut gedacht dann so, wir sitzen ja hier alle gerade in einem Raum und es ist warm und es ist ein Studio und der Raum wurde irgendwann mal erschaffen. Also es wurden 4 Wände und ein Dach drüber gebaut. Aber dass dieser Raum jetzt ein Studio ist, ergibt sich halt dadurch, dass wir euch eingeladen haben, als Gästinnen sozusagen herzukommen und wir jetzt gemeinsam über ein Radiothema sprechen und dem sozusagen den Raum geben, dass es halt hier dieses Studiogespräch geben kann, oder?
Also mein, ich glaube, Verständnis von Raum sehr stark anschließend an das, was Elisabeth auch gerade gesagt hat, wäre von Raum als gesellschaftliche Struktur zu sprechen. Und gesellschaftliche Strukturen zeichnen sich ja irgendwo dadurch aus, dass sie menschgemacht sind, also keine Naturgewalten sind. Und gleichzeitig sind gesellschaftliche Strukturen aber auch immer Dinge, in die wir irgendwo ein Stück weit reingewachsen. Und ich würde das immer so ein bisschen als Spannungsfeld sehen, in dem sich Räume irgendwie konstituieren. Ich kann nicht frei entscheiden darüber, ob ich diesen Raum hier als Studio wahrnehme oder als Studio nutze oder nicht, sondern das ist eine gesellschaftliche Struktur. Das heißt, mein Verhalten passt sich auch ein Stück weit an diesen Raum. Mhm. Gleichzeitig bleibt es eine gesellschaftliche Produktion, also ein gesellschaftliches Konstrukt und ist damit auch veränderbar. Mhm. Also der Einzelne, würde ich sagen, nimmt Räume auf eine gewisse Art und Weise auch gesellschaftlich konstruiert wahr. Also von mir aus, die Grenzen von Nationen haben natürlich Effekte darauf, wie freie Menschen sich bewegen können oder wie ich mich bewegen kann. Gleichzeitig ist es trotzdem eine gesellschaftliche Struktur und kann dadurch auch verändert werden.
Mhm. Hast du noch Ergänzungen?
Oder? Ja, ich wollte das noch ein bisschen runterbrechen. So, mhm. Woran sehen wir denn? Oder auch, dass sich bestimmte Normen und Werte einschreiben oder eben reproduziert werden, in Frage gestellt werden, herausgefordert werden in Räumen. Dass wir jetzt zum Beispiel ja hier jetzt auch nicht im Bikini sitzen.
Ja.
Oder, ich weiß nicht, hier, wir kochen jetzt hier nicht. Also, und es gibt bestimmte technisches Material, also es hat eine bestimmte mhm. auch die Materialität, was ist denn hier überhaupt und was ist hier nicht und wer ist hier und mit welcher Selbstverständlichkeit, wir sprechen hier gerade auf Deutsch, also keine Ahnung, alle diese Aspekte spielen eine total zentrale Rolle, in der, wie bestimmte Räume, in denen sich dann gesellschaftliche Werte, Normen, Strukturen widerspiegeln, entstehen, aber wie sie dann eben auch herausgefordert werden können oder auch anders sein können.
Oder eben auch reproduziert ja. werden. Also ich meine, genau. Wir wissen alle, es ist hier ein Studio, wir wissen alle, wir sprechen alle Deutsch miteinander, irgendwie ein bisschen professionelles Setting vielleicht, wir legen nicht die Füße hoch, sowas. Und dadurch, ja, reproduzieren wir diesen Raum, wir beleben ihn eigentlich mit genau diesen Bewertungen, die wir auch von ihm kennen.
Ich finde immer relevant, also wir sind ja beide im Uni-Kontext tätig und auch viel in der Lehre. Und ich stelle in meiner Vorlesung zum Beispiel auch immer die Frage, okay, also in so einem Hörsaal, also na, jetzt mal abgesehen davon, dass ich da nicht im Bademantel stehe, was ich jetzt gerade auch schon gesagt habe mit diesem Bikini und das bestimmte, also dass ich zum Beispiel bestimmte Kleidung trage, ist ja auch immer die Frage, okay, welche Person denkt hier gar nicht groß drüber nach, diesen Raum zu betreten? Wer würde sich hier vielleicht fehl am Platz führen? Wer hat gar keinen Zugang, darf diesen mhm. Raum, den Hörsaal gar nicht betreten? Also weil es entweder baulich nicht möglich ist
ja.
Oder auch weil ich keine entsprechende Staatsbürgerinnenschaft zum Beispiel habe
ja.
oder irgendwelche anderen Kriterien, die mir den Zugang zu bestimmten Räumen versperren. Und gleichzeitig ist ja gerade so ein Raum wie die Universität ein vermeintlich offener für eine breite Öffentlichkeit ja. zugänglich, aber genau.
Ja. Also kurz dazu ergänzen, voll der gute Punkt. Raum ist irgendwie dadurch auch so ermächtigend und entmächtigend zugleich, oder? Mhm. Also sich einen Raum zu nehmen oder einen Raum zu geben, ist eine totale Ermächtigung. Mhm. Der Hörsaal ermächtigt uns als Dozierende zu sprechen und gleichzeitig ist er auch entmächtigend für Akteure, die gar nicht erst darin auftreten oder vielleicht sich zurückhalten, Studierende, ja. die vielleicht eingeschüchtert sind, auch zum Teil durch unser Verhalten. Also ja. Macht spielt da irgendwie eine große Rolle.
Ja, total. Ja, deswegen total spannend, heute über Raum und Macht zu reden. Vielleicht belassen wir es mal dabei für eine kleine Einleitung und ich würde sagen, wir spielen unseren ersten Song.
Was hast du denn diesmal rausgesucht, Clara?
Ja, es kommt jetzt mal wieder ein bisschen älterer Song von James Brown aus dem Jahr 66. It's a man's, man's, man's world. Ich habe ein bisschen gehadert, den Song auszuwählen, weil ich versuche ja schon immer thematisch passende Lieder zu spielen. Am liebsten eigentlich feministische Songs. Und hier in dem Lied, ich meine, es ist von 66, ne? Es ist irgendwie auch eine super plakative und einseitige Darstellung von der Welt als halt eine von Männern gemachte. Und doch trifft es irgendwie das Thema halt gerade total gut. Deswegen wollte ich den spielen, aber ihn jetzt nicht ganz unkritisch stehen lassen. This is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load.
light to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, without a woman or a girl. And a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. One little thing without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness.
Willkommen zurück bei Inside Gender Studies. Wir sprechen heute über Raum und Macht, und zwar heute nicht alleine, sondern mit zwei HumanGeografInnen. Genau, wir haben jetzt vorhin als Begriff der Sendung über Raum gesprochen und ja, das war jetzt alles schon ein bisschen, wir haben versucht, das alltagsnah zu halten, aber trotzdem vielleicht noch ein bisschen theoretisch, um es jetzt mal ganz praktisch zu machen. Habt ihr Lust zu erzählen? Was erforscht ihr denn als HumanGeografInnen, Elisabeth?
Also ich erforsche inzwischen unterschiedliche Dinge. Einerseits interessieren mich politisch-geografische Fragen. Also ich habe mich in meiner Dissertation zum Beispiel sehr intensiv mit dem Konzept des Nationalismus auseinandergesetzt, nationaler Identität, und inwiefern wir uns eigentlich diese Einteilung der Welt in verschiedene Nationen und Nationalstaaten nicht entziehen können, auch wenn wir es gerne wollten, weil wir von alltäglichen, die Nation reproduzierenden Dingen, Praktiken, Gefühlen immer wieder affiziert werden, mehr oder weniger.
Also affiziert heißt jetzt einfach?
Also zum Beispiel berührt werden, dass es mit uns resoniert. Also zum Beispiel, mein Beispiel ist immer die deutsche Nationalhymne, die erkenne ich sofort. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die in der Schule gelernt habe. Vermutlich habe ich sie irgendwann mal gelernt, aber ich bin einfach in Deutschland aufgewachsen. Und diese Hymne, die kommt ja so subtil immer mal wieder daher, ohne dass ich das aktiv, dass ich jetzt im Internet danach suchen muss. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fußballspiel, mir internationale Sportveranstaltungen anschaue und dann wird die Nationalhymne gespielt, dann merke ich das sofort. Also es resoniert irgendwie und es löst auch Gefühle in mir aus. Also in mir löst es eher so Gefühle von Unbehagen aus und so auch so Schamgefühle oder also auf jeden Fall so ein Unbehagen, und wo ich möchte eigentlich das nicht erkennen, ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen, aber wohingegen jetzt eine andere Nationalhymne, die ich nicht so kenne, mit der ich nicht so aufgewachsen bin, da würde ich jetzt, die würde ich vielleicht gar nicht erkennen. Also ich würde vielleicht noch das Format Hymne erkennen, weil das ja eine bestimmte Art ist, Musik zu machen, aber ich würde gar nicht wissen, okay, das ist jetzt die Nationalhymne von dem und dem Land. Und eine andere Person, die eine andere, anders aufgewachsen ist in einem anderen Kontext, eine andere Identität hat als ich, die würde aber eben vielleicht von einer anderen Nationalhymne affiziert werden, eben, also dass es mit dir resoniert, mehr oder weniger. Ich hoffe, ich habe das jetzt so erklärt, dass man es versteht. Und das ist eben ein Thema, das war ein Thema meiner Dissertation, und in dem Kontext interessiere ich mich jetzt auch immer noch für das Thema Grenzen zum Beispiel. Also wir haben ja nationalstaatliche Grenzen, prägen unseren Alltag mehr oder weniger, weil viele von uns sind mit Privilegien wie einer machtvollen Staatsbürgerinnenschaft ausgestattet, einem Pass, dass wir einfach nationalstaatliche Grenzen überschreiten können, ohne dass dass wir es groß merken, weil wir zum Beispiel nicht kontrolliert werden oder weil wir am Flughafen zum Beispiel auf einer internationalen Reise relativ schnell durch die Grenzkontrolle gewunken werden. Aber für andere Leute und ist das ja viel weniger durchlässig. Und das Interessante ist, sich gerade zum Beispiel in der Europäischen Union Grenzen anzugucken, die eben gleichzeitig diese sogenannten, also Debordering, also wo die Grenze eigentlich weniger relevant wird, Auflösung von Grenze, wo auch Güter jeden Tag über die Grenze gehen, Handelsgüter oder auch Menschen vielleicht auf der in dem einen Staat leben, jetzt zum Beispiel in Österreich, aber in Deutschland arbeiten. Und gleichzeitig aber ja bestimmte Menschen, zum Beispiel eben mit bestimmten, wenn sie eben keine deutsche oder österreichische oder europäische Staatsbürgerinnenschaft haben, wenn sie auf eine bestimmte Art und Weise rassifiziert werden beispielsweise oder wenn sie sonst irgendwelchen, ja irgendwie eine Art und Weise gelesen werden von Grenzbeamtinnen zum Beispiel, dass sie dann die Grenze, die gleiche Grenze, die ich einfach überqueren kann, eine andere Person nicht überqueren kann, oder auch bestimmte Güter halt reguliert werden. Und diese Ambivalenz und diese Gleichzeitigkeit von diesen Bordering- und Debordering-Prozessen, wie wir das in der Wissenschaft nennen, das interessiert mich jetzt auch und das hängt ja auch mit Nationalismus zusammen, weil es ja auch ganz viel darum geht, also Abgrenzung nach außen, das eigene vom Fremden zum Unterscheiden, dass man überhaupt so eine nationale Erzählung aufrechterhalten kann. Das ist so ein Themenbereich meiner Forschung und dann interessiere ich mich aber neben politisch-geografischen Fragen auch für ganz zentral für soziale Medien, also für digital-geografische Fragen. Und zwar einerseits aus einer methodischen Frage, wie können wir soziale Medien, die immer stärker in Forschungskontexte als als Forschungsort, aber auch als Instrument eingesetzt werden, wie können wir das auf eine feministische Art und Weise quasi als Forschungsinstrument nutzen. Das ist ein Forschungsprojekt, in dem ich gerade mit KollegInnen von der University of Guelph in Kanada arbeite. Und ich interessiere mich aber auch für soziale Medien als Orte, wo marginalisierte Gruppen sich Räume schaffen, Widerstand, also überhaupt überleben können, leben können, zum Beispiel überleben können im Kontext von sexualisierter und vergeschlechtlichter Gewalt, also dort Erfahrungen teilen können, das Gefühl zu haben, okay, ich bin nicht alleine, diese Erfahrung ist eine Erfahrung, die viele Menschen machen, das ist eine strukturelle Gewalterfahrung, jetzt zum Beispiel sexualisierte und vergeschlechtlichte Gewalt und dann ganz viel auch Fürsorge, Kollektivität, Gemeinschaft über soziale Medien erfahren. Und gleichzeitig, das ist mein letzter Punkt, erforsche ich aber soziale Medien auch also eher durch so eine Maßstabsebene, nämlich was lernen wir eigentlich über soziale Medien auch als Technologien und das kann man natürlich jetzt auch auf andere, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz oder andere cloudbasierte Technologien übertragen und ich schaue mir das eben oder mit meiner Arbeitsgruppe in Bezug auf soziale Medien an, also welche Bedingungen müssen wir eigentlich in den Blick nehmen, um zu verstehen, was es alles braucht für Ressourcen, also was sind die Inputs und Outputs quasi, die notwendig sind, um solche Social-Media-Systeme, dass die überhaupt funktionieren, dass wir das dann benutzen können. Und weil das unser Argument, das machen sich halt Menschen, die den ganzen Tag auf Social, also wir benutzen ja alle Social Media, halt nicht bewusst. Und es geht jetzt auch nicht darum zu sagen, wir hören jetzt alle auf, Social Media zu benutzen, weil das ist eine sehr privilegierte Position und ich forsche ja, wie gesagt, auch zu den Leuten, die darauf angewiesen sind, dass sie sich über Social Media vernetzen können. Aber es geht darum, nochmal ein anderes Bewusstsein dafür zu schaffen, was eigentlich notwendig ist, dass was da alles reinfließt an sowohl menschlichen als auch nicht menschlichen Elementen.
Oha, also das für mich klingt das irgendwie nach einem sehr, sehr großen Forschungsfeld. Also erstmal angefangen mit dem Bordering und Debordering und Nationalgefühl und so, wo ich eher gedacht habe, okay, da geht es jetzt um Staatsgrenzen und dann vielleicht Nationalstaat als Raum oder sowas, der für unterschiedliche Situierungen sozusagen unterschiedlich geschaffen wird oder da ist oder eben nicht da ist der Raum und dann irgendwie als Ausflucht davon dann vielleicht der digitale Raum, wo halt jenseits von Abhängigkeit von Staatsbürgerinnenschaft Räume geschaffen werden aus einer Notwendigkeit heraus, dass man da dann auch eben auch zusammentreffen kann, auch wenn einem das irgendwie im physischen Raum verunmöglicht wird und dann da aber auch wieder die Problematisierung dabei, welche Effekte das dann auch irgendwie hat. Ja, war auf jeden Fall jetzt so ein bisschen das, was ich da rausgehört habe und was ich in meinem Kopf, glaube ich, noch ein bisschen versuchen muss zu ordnen, was aber auf jeden Fall sehr deutlich wird, wie verschränkt die ganze Welt eigentlich ist. Also jetzt nicht nur die Menschen miteinander und wie sozial konstruiert das Konzept ist, sondern auch wie unterschiedlich die Welt halt von unterschiedlichen Positionen wahrgenommen wird und einfach auch als Realität in Erscheinung tritt. Ja, also erstmal vielen Dank von deinem Einblick in deine Forschungsperspektive, Lukas. Magst du von deiner Forschung auch noch ein bisschen berichten, falls wir alle noch Aufnahmekapazitäten haben?
Gerne, ich kann es versuchen. Also ähnlich wie Elisabeth habe ich auch unterschiedliche Forschungsprojekte und Forschungsschwerpunkte. So ganz und gar was runterzubrechen auf ein Kerninteresse fällt mir auch zunehmend schwerer, umso länger ich im Wissenschaftsbetrieb arbeite. In einem neulichen Versuch, mal meine Arbeit irgendwie zu strukturieren, habe ich mal für mich die Entscheidung getroffen, dass ich in den letzten Jahren mich hauptsächlich mit so Räumen der Krise, der Imagination und Transformation beschäftigt habe. Das war mal so ein Versuch für mich, das zu ordnen.
Magst du das vielleicht erklären? Was sind denn Räume der Krise?
Also Räume dabei immer als gesellschaftliche Strukturen gedacht. Ging es mir eigentlich schon seit meiner Dissertation in Bezug auf Stadt und Stadtentwicklung viel darum, mich mit Städten und krisenhafter Stadtentwicklung zu befassen. Also in meiner Dissertation habe ich mich mit Ruinen so als Krisenmonumente befasst. Ich war in Detroit und Bangkok und habe mehrere Jahre...
Ganz kurz, Ruinen jetzt so Schlösser, alte Burgen oder...
Nee, es ging tatsächlich eher um moderne Ruinen, also Ruinen als Relikte von Krisen der letzten Jahrzehnte. Also in Detroit war das ein alter Bahnhof, der im Zuge von Detroits Verfall so ein Monument geworden ist für die alte Motor City und die industrielle Apokalypse, wenn man so will, die in Detroit stattgefunden hat. Mhm. Und in Bangkok war es ein Wolkenkratzer, der mitten in der Stadt steht, immer noch, und der so als letztes Relikt der Asienkrise 97 stehen geblieben ist. Und ich habe diese Ruinen so als Relikte und Überbleibsel von Krisen beforscht, und es ging viel um die gesellschaftlichen Fantasien, die nostalgischen Erinnerungen, aber auch die ästhetische Aufladung von diesen Objekten. Ich habe mich sehr viel mit allen möglichen Alltagspraktiken rund um diese Objekte beschäftigt. Was heißt es im Leben von diesen, im Schatten von diesen Ruinen zu leben, und immer wieder an die Krise erinnert zu werden. Und zunehmend in den letzten Jahren ist es dann bezüglich Krise auch bei mir mehr und mehr um die Klimakrise gegangen. Also die Klimakrise, würde ich sagen, ist ein weiterer großer Krisenkomplex, mit dem ich mich in den letzten Jahren viel beschäftigt habe. Und da auch aus städtischer Perspektive mehrere Jahre jetzt an einem Projekt nochmal zu Bangkok geforscht habe, da geht es um den Einfluss steigender Wasserspiegel und Meeresspiegel auf Küstenräume in Bangkok und wie dort an den Küstenräumen sozusagen südlich der Stadt eigentlich schon zunehmend Gebiete unbewohnbar werden im Kontext der Klimakrise und wie die Klimakrise, die oft immer noch in Teilen so verhandelt wird, als wäre das so ein Zukunftsprojekt, irgendwie eine Katastrophe, die noch nicht eingetreten ist, eigentlich in Teilen der Welt schon realer Alltag geworden ist. Also da würde ich sagen, spielt Krise und Stadt immer eine ganz große Rolle. Dann ging es auch nochmal in mehreren Jahren um ein Forschungsprojekt, da haben wir uns mit geografischen Imaginationen von Sicherheit und Unsicherheit beschäftigt. Das war dann sozusagen der Schwerpunkt Imagination. Da ging es sehr viel um die Frage, wie also Raumbilder tatsächlich, also wir haben Interviews mit sehr vielen Menschen über Bilder geführt und haben eigentlich versucht, über diese Bilder zu verstehen, wie an bestimmte Vorstellungen von Räumen, also wie an bestimmten Bildern auch Vorstellungen von Räumen geknüpft sind.
Also
Bilder.
Ihr habt den interviewten Personen dann Bilder vorgezeigt und die haben gesagt, was sie dabei denken oder was?
Die haben relativ frei assoziiert tatsächlich, was ihnen dazu einfällt. Es ging halt viel um Sicherheit und Unsicherheit, also Bilder, die Assoziationen zum Zuhause wecken beispielsweise oder Naturbezüge oder Grenzräume, aber auch Umwelteinflüsse, Krise wurde dort irgendwie verhandelt und es ging halt viel um die Imaginationen, die dadurch freigesetzt werden, die Emotionen, Affekte, und wir haben uns viel damit sozusagen Verunsicherung und Sicherheit, Sicherheitsempfinden angesichts globale Herausforderungen beschäftigt. Das war so ein großes Projekt in einem großen Team. Da war ich nur einer von vielen, die Interviews in Vancouver, Singapur und Berlin geführt haben. Also auch in verstädterten Kontexten.
Spannend. Ich hatte nämlich irgendwie in der Vorbereitung auf deine Person für die Sendung auch gelesen, du beschäftigst dich oder verbindest Geografie mit Psychoanalyse. Da ist mir direkt irgendwie aufgefallen, weil das hat mich erstmal verwundert, so wie inwiefern das miteinander zusammenhängt. Und das hat sich jetzt so ein bisschen für mich dargestellt. Ihr zeigt ProbandInnen Bilder und dann sagt es ja mehr was über die individuelle Person aus, was für Gefühle affiziert werden, oder?
Das streckt sich so ein bisschen durch unterschiedliche Projekte, würde ich sagen. Genau, also es ging in dem Projekt schon darum, auch mit psychoanalytischen Ansätzen zu arbeiten. Es ging in den Auseinandersetzungen mit den Ruinen schon darum, auch zu verstehen, welche Fantasien eben an gebaute Umwelten geknüpft sein können und nostalgische Emotionen etc. Und jetzt habe ich noch vor, ein Buch zusammen mit einem Kollegen zu schreiben, das hoffentlich im kommenden Jahr erscheint. Und da geht es auch nochmal um die Klimakrise und eine psychoanalytische Perspektive auf Klimapolitik. Also ja, die Psychoanalyse spielt eine große Rolle. Und das ist für viele erstmal überraschend, weil das nicht unbedingt zum Kanon der Humangeografie gehört.
Verrückt. Also krass, Clara, geht's dir irgendwie auch so wie mir? Ich habe mich davor nicht so mit Geografie allgemein auseinandergesetzt und denk so, Geografie ist irgendwie alles und aber auch gleichzeitig nichts. Also irgendwie mir dampft der Kopf. Wie geht's dir?
Ja, ich find's mega spannend. Erstmal danke für diese Einblicke. Also was man als Geograf in alles erforschen kann, ist ja krass. Also erstens irgendwie total verschiedene Themen und ich meine, ihr seid ja jetzt auch nur zwei GeografInnen, wenn ich mir vorstelle, was es in der Welt der Geografie dann für verschiedenste Themen geben muss. Wirklich sehr, sehr spannend. Und trotzdem hat sich ja irgendwie Raum und Macht jetzt in jedem Thema so ein bisschen wiedergefunden. Trotzdem würde ich jetzt nochmal einen Punkt setzen und euch nach euren Musikwünschen fragen. Vielleicht fangen wir aber erstmal mit einem an. Lukas, was hast du denn mitgebracht heute in die Sendung?
Also ich habe ein bisschen rumüberlegt und mich jetzt letzten Endes für einen Song entschieden, heißt We the People, a Tribe Called Quest, heißt die Hip-Hop-Kombo, von denen der Song stammt. Der ist, glaube ich, von 2016 und ich habe den tatsächlich in meiner Forschung in Detroit damals angetroffen, das erste Mal.
cool.
Der hat im Zuge der ersten Wahl von Trump nochmal ziemlich viel Aufsehen erregt.
Okay.
Wurde dann so als Anti-Trump-Hymne auch zu Teilen gelesen.
Okay.
Es geht sehr viel um Unterdrückung von marginalisierten, unterschiedlichsten intersektionalen sozusagen Marginalisierungen. Und ich war neulich auf einer Veranstaltung zu einem verstorbenen Stadtforscher in Frankfurt. Ein guter Kollege Klaus Ronneberger, der ist leider verstorben. Und da haben wir eine kleine Gang-Veranstaltung gemacht und dort hatten wiederum eine gute Bekannte nochmal aufgelegt. Und deswegen hat er auch ein bisschen eine persönliche Note für mich.
Okay, ja schön. Dann hören wir da jetzt rein.
We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. This simple voodoo is so maniacal, reliable to pull a juju. The irony is that this bad bitch in my lab, she don't tell me she make money, she don't study that. She gon' give it to me, ain't gon' tell me none of that. She gon' take the brain to where the plane she sit on that. The doors and signs with it. Don't try to rhyme with it. VH1 has a show that you can waste your time with. Guilty pleasures take the edge off reality. And for a salary, I probably do that just sporadically. The OG Gucci boots are smitten with iguanas. The IRS piranha see a nigga getting common. Niggas in the hood living in a fishbowl. Gentrify here, now it's not a shithole. Trend set up, I know, my shit's cold. Hand set up because I ain't so bold. But yeah, all you black folks, you must go. Mexicans, you must go. And all of you poor folks, you must go. Muslims and gays, boy, we hate your ways. So all of you bad folks, you must go.
The fog and the smog of the media, the logs, false narratives of guys that came up against the odds. We're not just nigga rappers with the bars. It's kismet that we're cosmic with the stars. You bastards overlooking street art, better yet street smart, but you keep us off the chart. Some of the fuck your numbers and your statisticians. Fuck y'all know about true competition. Just like the AO picture on there talking about a hitting. The only one who's hitting are the ones that's currently spitting. We got your Missy smitten, rubbing on a little kitten, dreaming of a world that's equal for women with no division. Boy, I tell you, that's vision. Like Tony Romo when he hitting with him. The tribe be the best in a division. Shaheed Muhammad cut it with precision. Who can come back years later, still hit the shot? Still I'm trying to move you off the fucking block. Babylon, blood clot. Tube on your head, top.
All you black folks, you must go. All you Mexicans, you must go.
Herzlich willkommen hier zurück im Studio bei Inside Gender Studies. Wir sitzen heute zu viert im Studio mit Elisabeth Mielitz und Lukas Pohl und reden über Raum und Macht. In der Vorbereitung und auch generell jetzt hier im Verlauf unseres Gesprächs ist mir aufgefallen, dass ihr oft von Geografien sprecht, also nicht von der Geografie in eurem Beruf. Wirklich einfach nur kurze Frage von mir, warum? Warum ist es Plural und nicht die Geografie? Ich bin verwirrt.
Das ist eine gute Frage und erinnert mich an eine Frage von einer Kollegin aus der physischen Geografie, die mich das vor einigen Wochen auch gefragt hat. Wieso sprecht ihr HumangeografInnen immer von Geografien? Und meine Antwort war, naja, weil es halt die eine Geografie ja gar nicht gibt. Es kommt ja immer total darauf an, wer die Geschichte erzählt. Mhm. Und das hat ja Lukas am Anfang auch schon erzählt, womit sich Geografie jetzt als Disziplin beschäftigt. Die Frage ist ja immer, genau, also wer erzählt die Geografie quasi, wer stellt welche Fragen und wer definiert Geografie? Das ist ja nicht, es gibt ja nicht eine Person mit Deutungshoheit oder eine, oder so verstehen wir zumindest Geografie nicht, dass es wie so die Geografie gibt und das ist Geografie und das ist nicht Geografie. Das ist das eine. Und das andere Aspekt ist, dass in dem Plural auch zum Ausdruck kommt, dass ja auch Menschen die ganze Zeit qua ihrer unterschiedlichen Subjektivierung, Positionalität unterschiedlich Raum gestalten, machen, herausfordern, in Geografie machen, Prozesse eingebunden sind. Und das sind immer vielfältige, das sind immer verschiedene Stimmen gleichzeitig, verschiedene Perspektiven, die mit diesem Plural stärker zum Ausdruck kommen, als wenn man nur Geografie sagt.
Ja. Also es geht darum, dass nicht eine Person bestimmen kann, was jetzt die eine
Geografie ist. Ja, oder überhaupt Geografie. Und ich meine, ich würde auch sagen, das gilt genauso auch für die physischen Geografien und für die sogenannten, also für die methodischen, sagen wir mal so, GIS-Fernerkundung. Aber das ist vielleicht jetzt auch eher aus so einer humangeografischen, diskurskritischen, überhaupt sich über Diskurse bewusst machenden Perspektive erzählt. Und deswegen ist das jetzt vielleicht auch irgendwie erwartbar, dass jetzt meine physisch-geografische Kollegin, die ich sehr schätze, mich gefragt hat, wieso? Wieso denn eigentlich Plural?
Ich finde es irgendwie ganz spannend, weil ich gerade versuche, das halt mit unserem Studiengang Gender Studies in Verbindung zu bringen, der ja im Plural ist, aber auch sehr intersektional forscht. Also und ich glaube, das ist ja dann zumindest bei uns eher so die intersektionale Perspektive und in dem Begriff Intersektionalität, was ja auch einmal Begriff der Sendung gewesen ist, das ja auch steckt eben diese Vielfalt an Perspektiven. Und ich, das hat mich gerade ein bisschen daran erinnert.
Es gibt so ein klassisches Zitat, ich weiß leider gar nicht von wem. Das heißt, Geography is what geographers do. Und das ist sehr, sehr unbefriedigend für Leute, die nicht aus der Geografie kommen, das zu akzeptieren. Aber ich glaube, das trifft es immer noch ganz gut.
Ja, ich sehe da auch voll die Verbindung zu wirklich Vorlesungen aus dem ersten Semester Gender Studies, was einfach feministische Wissenschaftskritik ist. Also, oder Situiertheit von Forschenden. Das höre ich da ja auch ganz stark raus aus dieser Pluralität der Geografien, oder?
Ja, genau. Und diese ganzen, was du sagst, Gender Studies, Cultural Studies, die informieren ja auch die Geografie. Also das ist ja nicht, das sind ja nicht irgendwelche Diskurse, die in so abgegrenzten Räumen stattfinden, sondern wir lesen total viel aus den Gender Studies, aus den Cultural Studies. So, das informiert unsere Forschung.
Ah, okay.
Aber vielleicht ist der Unterschied nochmal ein bisschen, dass wir, also manchmal, aber das stimmt natürlich auch nur bedingt, dass in der Geografie auch oft dann empirisch, also stärker empirisch jetzt gearbeitet wird und Fragen empirisch.
Als jetzt in Geisteswissenschaften.
Ja, zum Beispiel.
Ja.
Das finde ich aber auch nochmal eine ganz gute Ergänzung, wenn ich nochmal ganz an den Anfang zurückgehe mit den Karten, ne? Also das ist ja sozusagen dann auch eine Empirie, die festgeschrieben ist. Und wenn man da das dann auch wirklich im Plural denkt und weiß, dass es einfach nur eine bestimmte Sichtweise auf die Welt und die male ich jetzt sozusagen ab und es ist nicht halt die Weltkarte, sondern eine Abbildung von, wie man es halt begreifen kann. Und deswegen ergibt es für mich gerade schon Sinn, dass man das wirklich im Plural sozusagen auch fasst, um auch die Pluralität von den empirischen Materialien, die daraus entstehen, eben sich immer wieder bewusst zu machen.
Und das Schöne an der Geografie ist auch in gewisser Weise, dass sie keinen festen Kanon hat, ne? Also es gibt nicht die Gründerväter, also das ist in der Soziologie anders, da gibt es diese Gründerväter. Mhm. Und das Schöne ist, die Geografie hat das nicht so richtig. Die hat auch eine ziemlich gruselige Geschichte mit der NS-Vergangenheit und ich glaube, wir sind irgendwie auch in der Geografie dahin gekommen, gar nicht so sehr den Versuch zu machen, die Geografie begründen zu wollen, sondern sie immer wieder aufs Neue irgendwie weiterzuentwickeln.
Okay, ja, um nochmal zurück vielleicht zum Titel der Sendung zu kommen oder das übergeordnete Thema Raum und Macht. Wir haben jetzt schon am Anfang der Sendung, Begriff der Sendung, viel über Raum und Räume gesprochen und eure Beispiele aus euren Forschungen haben auch diese Räume ganz gut illustriert, wo man da überall forschen kann. Vielleicht kommen wir noch zu dem anderen Teil, nämlich Macht. Was bedeutet es denn, machtkritisch als GeografInnen zu forschen? Wie macht ihr das? Wie geht man daran?
Also ich glaube, eine zentrale Perspektive ist sozusagen durch einen machtkritischen Blick Freiräume im Handeln und Denken irgendwie wieder frei zu werden zu lassen oder freizulegen. Dass sozusagen gesellschaftliche, also Räume als gesellschaftliche Strukturen prägen, wie sich Gesellschaft entwickelt, in welche Richtung sich Gesellschaft entwickelt und in welche Richtung sich Gesellschaft nicht entwickelt. Mhm. Und ich glaube, unsere oder eine machtkritische Perspektive ermöglicht immer wieder, ich finde diesen Begriff Denaturalisierung ganz schön in der Hinsicht, bestimmte Dinge, die für selbstverständlich erachtet werden, wieder nicht selbstverständlich zu machen. Mhm. Also sie irgendwie wieder in Bewegung zu setzen, veränderbar zu machen.
Hast du ein Beispiel, ein konkretes?
Ich glaube, lass mich kurz überlegen.
Ich habe vielleicht direkt ein Beispiel aus den Gender Studies, und zwar Gender. Also das ist ja genau die Binarität der Geschlechter, die jetzt von, ich schreibe gerade eine Hausarbeit über den Angriff der autoritären Rechten auf demokratische Geschlechterverhältnisse, die ja genau wieder versuchen, die Binarität der Geschlechter durch eine scheinbare Naturalisierung von Cis-Zweigeschlechtlichkeit auf, es gibt nur Mann und Frau und das ist von Natur aus so gegeben.
Ah ja. Macht Sinn.
Ah, ja. Ja, und ich glaube, Denaturalisierung ist vielleicht auch ein Begriff, um zu sagen, alle Räume sind irgendwie gesellschaftlich mitproduziert und diese gesellschaftlichen Prozesse sozusagen aufzudecken und wieder sichtbar zu machen und analytisch auch auseinanderzunehmen und in ihrer Komplexität und historischen Gewordenheit zu zerpflücken, das würde ich sagen, ist ein großer Teil unserer Arbeit. Mhm. Und das bedeutet irgendwie wieder Freiräume zu schaffen oder Bewegung zu schaffen, Möglichkeiten der Veränderung zu schaffen.
Also auch die Normalität, die sogenannte angebliche Normalität in Frage zu stellen und runterzubrechen, zu dekonstruieren.
Also wenn ich es auf ein Beispiel meiner Forschung nochmal ganz kurz runterbrechen würde, also wenn man sich diese Küstenzonen südlich von Bangkok anguckt, dann könnte man erstmal annehmen, das ist der Klimawandel, der Meeresspiegelanstieg, der jetzt hier diese Region irgendwie verschwinden lässt. Das ist aber nicht der Fall. Im letzten Endes sind es Regierungsentscheidungen, welche Gebiete geschützt werden. Es sind Korruptionsskandale, die nicht aufgedeckt werden. Es sind sehr viele politische Verflechtungen, die dazu führen, dass bestimmte Regionen nicht geschützt werden oder durch den Klimawandel ins Verschwinden geraten. Mhm. Und diese gesellschaftlichen Prozesse, die wiederum raumbildend sind, sind für mich interessanter als die natürlichen Faktoren, würde ich mal sagen.
Ja, okay, verstehe.
Ja, um das vielleicht zu ergänzen, genau, einfach Machtverhältnisse sichtbar zu machen und in meiner Forschung wäre das dann vielleicht eher nochmal auch so diesen den Körper, die Ebene des Körpers stärker in den Vordergrund zu stellen, im Sinne von auch verkörperter Differenz, also dass ja Menschen unterschiedliche körperliche Erfahrungen machen, weil ihnen zum Beispiel eine Geschlechtsidentität zugeschrieben wird, weil sie, weiß ich nicht, menstruieren, einen Uterus haben oder nicht, weil ich hier auf deinem Computer gerade My Body, My Choice lese und den Uterus abgebildet. Ja. Und das ja mit und dann aber eben zum Beispiel, also um mal dem Beispiel zu bleiben, wenn ich jetzt wirklich den Uterus als kleinste Einheit nehme, wenn ich mir Maßstabsebenen vorstelle und dann schaue, okay, wenn ich mir diese kleine Maßstabsebene Uterus anschaue, was kann ich dann eigentlich erkennen, was kann ich über Machtverhältnisse, gesellschaftliche Machtverhältnisse lernen, zum Beispiel inwiefern Körper mit einem Uterus nochmal anders kontrolliert werden durch zum Beispiel Zugangsregelungen zu Schwangerschaftsabbruch, zu Verhütung, zu wer darf Kinder bekommen, wer soll Kinder bekommen, auch im Sinne, was ihr auch, was du mit deiner Hausarbeit auch adressierst, welche Menschen werden dazu ermutigt, eben Kinder zu bekommen, welche nicht. In der Verschränkung von, genau, mit Geschlecht, Rassifizierung, Klassismus, Sexualität und so weiter. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was für mich eine machtkritische, raumbezogene Analyse in der Geografie ausmacht. Oder das Zuhause in der feministischen Geografie, ein ganz zentraler Ort der Forschung, der auch in vielleicht so Mainstream-Geografie auch lange Zeit einfach nicht als Forschungsort beachtet wurde, überhaupt als relevant gesehen wurde, ist das Zuhause, weil in dem Zuhause vor allem zum Beispiel unbezahlte Care-Arbeit, Sorgearbeit stattfindet, weil es dort um intime Beziehungen geht, Familie, Freundinnenschaft, wie auch immer. Mhm. Und was ermöglicht es mir, einen Blick auf diese Ebene, jetzt das Zuhause, über gesellschaftliche Verhältnisse zu lernen? Und das ist vielleicht auch, was geografische Forschung dann nochmal von anderen jetzt so kritischen Forschungen unterscheidet, weil wir eben diesen Raumbezug, sei es Maßstabsebene, gesellschaftliche Raumverhältnisse als Struktur, wie auch immer, so vorne ranstellen und uns dafür interessieren.
Und das Zuhause auch als Gewalt voller Ort, ne? Und als Ort der Unterdrückung.
Ja, oder als Ort des Reliefs. Ich meine, das kommt immer auf die Perspektive drauf an. Jetzt, wenn wir da bei dem Zuhause bleiben, schwarze für schwarze Feministinnen oder schwarze Frauen, es ist auch ein Rückzugsort gewesen, weil sie dort eben zum Beispiel weniger von staatlicher Gewalt unterdrückt wurden. Und gleichzeitig ist es aber auch oft ein Ort, wo vor allem Menschen, die sich als Frauen identifizieren, als Frau gelesen werden, eben sexualisierte und vergeschlechtlichte Gewalterfahrung machen, wo Transmenschen eben Gewalterfahrung machen und so weiter und so fort.
Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, so eine kritische geografische Sicht auf Raum ist, dass Raum ist immer politisch und es wird sozusagen Macht ausgeübt auf bestimmte Räume. Und
ich würde sagen, aber das ist vielleicht auch streitbar, aber ich würde sagen, Raum ist immer politisierbar und er ist immer gesellschaftlich.
Ich würde sagen, wir spielen jetzt mal wieder ein Lied. Elisabeth, dein Musikwunsch ist dran. Was hast du mitgebracht für die heutige Sendung?
Ja, als ihr mich gefragt habt, was für ein Lied ich mitbringen möchte, ist mir sofort ein Lied eingefallen und zwar Never One Thing von der Singer-Songwriterin May Erlewine.
Mhm. Cool, dann hören wir mal rein.
I'm the underbelly, I am the claw, never one thing, no, not one thing at all. I'm a street fighter, I'm a prayer for peace, I'm a holy roller, I'm a honeybee. I am the truth, I am a lie, I am the ground, I am the sky. I am the silence, I am the call, never one thing, no, not one thing at all. I'm the underbelly, I am the claw, never one thing,
Willkommen zurück im Studio bei Inside Gender Studies. Wir sprechen heute über Raum und Macht mit Lukas und Elisabeth. Wir haben schon sehr viel jetzt von eurer Forschung als Humangeografinnen gehört. Und was ich mich jetzt so ein bisschen frage, also das war alles super spannend, aber was machen wir denn jetzt damit?
Ich finde das total die berechtigte Frage und ich verstehe mich ja selber als feministische Geografin, und ein zentrales Anliegen feministisch-geografischen Forschens und ich denke allen feministischen Forschens ist es ja auch, den Anspruch auf sozialen Wandel, soziale Transformation, also dass ich eine Forschung mache, die auch irgendwie gesellschaftlich was verändert. Und ich glaube, wir haben immer die Vorstellungen, dass wir dann irgendwie die ganze Welt verändern und irgendwelche Riesenprozesse anstoßen. Das dauert natürlich, aber es beginnt ja so im Kleinen. Also aus meiner eigenen Forschung, was ganz oft, was meine Forschung zumindest in der Vergangenheit auch stark geleitet hat, ich habe, weil ich selber eine Familiengeschichte aus der DDR habe, und das heißt also quasi in der die Sowjetunion in der Peripherie, auch als kleines Kind, weil ich in den 80er Jahren geboren bin, erlebt habe und das sehr prägend ist, habe ich mich immer dafür interessiert, über diese, eigentlich die Geschichten der anderen Menschen, die auch dieses sowjetische Empire miterlebt haben. Und dann war ganz lange auch der Anspruch irgendwie für meine Forschung, dass ich auch einfach nur eine andere Geschichte erzähle, mhm, über einen bestimmten Raum, über den kein Wissen, wenig Wissen, irgendwie sehr einseitige Geschichten nur erzählen. Und da geht es natürlich dann auch darum, in meiner Forschung jetzt marginalisierte Perspektiven hörbar zu machen. Und das ist natürlich jetzt noch nichts, was jetzt irgendwie sozialen Wandel anregt, aber ich finde, es ist ein zentrales Element und auch eine Aufgabe von WissenschaftlerInnen. Und was anderes, was jetzt zum Beispiel auch feministische GeografInnen erreichen in ihrer Forschung, und da möchte ich ein Beispiel von einer Kollegin von der Universität Zürich nennen, das ist Karin Schwieter, und vielleicht kennen ja auch einige den FemGeo-Podcast, den ich mit Malu Goris zusammen gemacht habe. Da haben wir Karin Schwieter auch interviewt und sie forscht zu Arbeitsverhältnissen, zu bezahlter Sorgearbeit, zu 24 Stunden Live-in-Care, also Sorgearbeiterinnen, die Pflegekräfte, die mit den Menschen, die gepflegt werden müssen, in ihrem Zuhause leben. Und das sind oft migrantisierte Pflegekräfte, Frauen aus zum Beispiel osteuropäischen Ländern oder südosteuropäischen Ländern, und arbeiten zu sehr schlechten Arbeitsbedingungen. Also die haben eine schlechte Bezahlung, keine Freizeit oder wenig Freizeit. Genau. Und Karin Schwieter, also da kann man sich den FemGeo-Podcast zu anhören und auch die Forschung von Karin Schwieter lesen. Aber was sie jetzt mit ihrer Forschung ganz konkret jenseits von jetzt Forschungsartikeln zum Beispiel bewirkt hat, ist, dass ein Aspekt bei dieser von den Arbeitskräften war, dass sie keinen Internetzugang hatten oder das nicht gewährleistet war, dass es ja je nachdem von der Arbeitgeberin, dem Arbeitgeber von abhing, ob sie zum Beispiel Wi-Fi hatten, ob sie mit dem WLAN-Kabel sich vernetzen konnten, ob sie ein eigenes Zimmer hatten, wo sie Internetzugang hatten, oder ob sie nur eine Stunde am Tag Internet benutzen durften oder wie auch immer. Und es ist aber ganz wichtig, dass die Arbeitskräfte auch 24 Stunden 24/7 in ihrem eigenen Schlafraum Internetzugang haben, weil sie ja zum Beispiel dadurch, dass sie Live-in-Care-Kräfte sind, auch immer monatelang von ihren Familien getrennt leben und darüber auch Kontakt zu ihrer Familie aufrechterhalten. Und die Arbeitsgruppe von Karin und Karin in ihrer Forschung, die haben bewirkt, dass in den Arbeitsverträgen in der Schweiz tatsächlich jetzt aufgedröselt drinsteht, dass diesen Arbeitskräften eben Internetzugang, WLAN in ihren eigenen Schlafräumen unbegrenzt zur Verfügung stehen muss. Und das ist sowas ganz Kleines, aber es macht einen Riesenunterschied für die, mhm, Arbeitskräfte. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel, was ich total inspirierend finde, was natürlich nicht von heute auf morgen passiert. Karin forscht seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten zu diesem Thema, was aber ihre Forschung bewirkt hat. Und ich finde, das zeigt dann auch, wie wichtig, mhm, das ist, sich mit solchen Fragen auch lange auseinanderzusetzen. Es erfordert natürlich Zeit, und Strukturen sind nicht immer gegeben, dass man so eine langfristige Forschung machen kann. Aber mir gibt das auch so Hoffnung und Inspiration für meine eigene Arbeit.
Mhm. Ja, voll schön, was du auch gesagt hast, mit dass halt einfach verschiedenen Perspektiven eine Plattform gegeben wird.
Also eine ganz so konstruktive und hoffnungsvolle Antwort kann ich darauf nicht geben, auf eure Frage. Aber ich, so zur So-What-Frage, also ich würde sagen, ein Großteil meiner Arbeit ist ein Stück weit vielleicht so ein radikaler Realismus, also so in Bezug gerade auf so Klimakatastrophe, auch mit einer gewissen Zuversicht, gerade in europäischen Kontexten gibt es noch so eine Vorstellung von, ja, wir kriegen das alles schon noch irgendwie hin, damit auch ein Stück weit zu brechen und irgendwie dahin zu schauen, wo die Katastrophe schon real geworden ist, was vielleicht auch ein bisschen hoffnungslos erscheinen kann. Und Angesichts dessen, so meine Auseinandersetzung mit Klimakrise, muss ich gerade noch daran denken, dass in dem Buch, von dem ich vorhin schon kurz gesprochen habe, das ich zusammen mit einem Kollegen aus England, Eric Swingedore, geschrieben habe, unterziehen wir der Klimapolitik quasi eine psychoanalytische Lesart. Und da ist unser Ausgangspunkt, danach zu fragen, warum eigentlich das ganze Wissen, was wir haben über den Klimawandel, in den letzten Jahrzehnten nicht dazu geführt hat, dass es eine sozialökologische Transformation gegeben hat. Und dass das ein ernsthaftes Problem für uns WissenschaftlerInnen ist, wenn unser Wissen nicht mehr transformativ ist.
Kurze Rückfrage dazu. Wie geht's dir damit eigentlich? Also wenn du tagtäglich zu Themen wie Klimawandel forscht und eigentlich vor allem dazu forscht, warum dieses ganze Wissen zu nichts und wieder nichts führt. Wie geht's dir persönlich damit in deinem Forschungsalltag?
Ich weiß nicht, ich glaube immer so eine gewisse Klarheit gegenüber solchen Dingen hilft mir, glaube ich, mehr als so eine Flucht in Fantasien. Ich kann besser damit leben, die Strukturen zu erkennen, die dazu führen, dass ich mich auf eine gewisse Art und Weise verhalte, auch wenn die total irrational ist. Und das spricht, glaube ich, auch für viele Reaktionen der Gesellschaft auf die Klimakrise aktuell. Aber es geht mir persönlich wahrscheinlich auch ein Stück weit persönlich besser, wenn ich mit diesen Strukturen arbeiten kann, wenn ich die erkenne, wenn ich die auch verstehe. Ja. Selbst wenn das nicht automatisch bedeutet, dass ich sie aktuell ändere.
Aber kann ich da noch was ergänzen? Ja. Weil ich finde, diese Frage, als du die gerade gestellt hast, habe ich auch an meine eigene Forschung im Kontext von sexualisierter und vergeschlechtlichter Gewalt gedacht. Und ich würde genau das Gleiche sagen wie Lukas. So, also ich kriege einfach sehr viel Content über die Social-Media-Forschung, wo mir das Ausmaß, also nicht, dass ich das nicht schon wusste, aber es ist so unerträglich. Es tut mir ja selber am Körper weh, wenn ich wirklich diese Beispiele von sexualisierter und vergeschlechtlichter Gewalt lese, weil die auch sehr plastisch sind auf sozialen Medien, also visuell, aber auch durch den Text. Und das macht die Forschung auch manchmal schwer und unerträglich. Und da muss ich selber auch für mich Sorge tragen und Pause machen oder mich mit Kolleginnen austauschen. Aber genau, was Lukas auch sagt, es gibt mir auch total viel, also dies zu erkennen und zu sehen und wieder so ein kleines Puzzleteil, ach ja, okay, und dieser Aspekt spielt übrigens auch eine Rolle und den habe ich irgendwie vorher nicht bedacht oder weiß ich nicht, das ist auch eine Dimension, weil ich ja selber diese ganzen Erfahrungen, also das ist ja das Kongregierte von ganz, ganz vielen Menschen, was wir uns auch in der Forschung anschauen und dann kriegt man ein viel besseres Bild für die auch die Dimension der Katastrophe, also das ist ja auch eine Krise, jetzt zum Beispiel Gewalt und es gibt ja noch auch andere Formen von Gewalt und das finde ich auch sehr, das einfach zu erkennen, was du auch gesagt hast, diese Klarheit zu haben und dann kann man auch Worte dafür finden und dann kann man auch anderen Leuten das kommunizieren oder kann das in eine größere Öffentlichkeit kommunizieren und das gibt es auch sehr sinnstiftend, finde ich, für die eigene Arbeit, jetzt mal abgesehen von der Lehre, die ich auch persönlich sehr sinnstiftend finde, es ist ja auch unsere Aufgabe in der Hochschule, andere auszubilden, aber auch so diese Erkenntnisse weiter zu kommunizieren und diese Klarheit und auch diese Komplexität und es eben nicht irgendwie auf, ja okay, es gibt eine ganz einfache Erklärung hier, Grund 1 und 2 und das war's, sondern nee, es ist alles etwas komplexer und das auch zu kommunizieren.
Da muss ich auch wieder an deine Worte denken, Lukas. Jeder Raum ist prinzipiell politisierbar und da muss man ja auch erstmal genau hinschauen und analysieren, woraus, also was sind die Komponenten, die den Raum eben auch in seinen Ambivalenzen sozusagen konstituieren. Ja, ich finde, wir könnten hier noch stundenlang weiterreden, aber angesichts der Zeit müssen wir leider auch schon zum Ende kommen. Da möchte ich mich erst nochmal ganz herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zu uns ins Studio Freirad zu kommen und mit uns gemeinsam über Raum und Macht zu sprechen. Ich habe auf jeden Fall super viele Erkenntnisse, aber mindestens genauso viele neue Fragen in meinem Kopf, die aber bestimmt auch vielleicht für das eine oder andere nächste Sendungsformat ganz produktiv verwenden möchte. Also vielen Dank nochmal, Elisabeth und Lukas.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, danke euch, hat Spaß gemacht.
Und ja, möchtest du noch die Abmoderation vom letzten Song machen, Clara?
Hier kommt Zukunft Pink von Peter Fox featuring Ines.
Transitpod. Die Sonne scheint auf die Blocks. Auf meinen Avatar gekillt, weil ich selber auf die Party will.
Alle Almans können die Move. Oder sie programmieren die Boots. Die AI weiß doch, was sie tut. Das Gras ist grün und schmeckt gut. Ey, schwarz, weiß, straight, gay. Liebe für alle und für mich selbst. Power to the people. Yeah, Frauen holen die Welt. Seh die Zukunft pink. Zukunft pink. Alles gut, mein Kind. Ja, alles gut, mein Kind.
Alle mal schwarz, ich seh die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn. Und was nicht da ist, musst du achten. Oh ja, ich seh die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Binge Pink Mirror und dazu ein Drink. Ice Pink Grapefruit und Gin. Ice Pink Grapefruit und Gin. Ice Pink Grapefruit und Gin.
Yeah, yeah. Elon Musk, fick dein Mars-Projekt. Scheiß kalt und arschweit weg. Hab Brandenburg entdeckt. Bianchi Bikes, Future Flex. Alles wird super geil, Basta. Frische Musik, frisches Wasser. Alle sind cool mit den Nachbarn. Text me now, I'm a rich motherfucker. Do it yourself, Bauhaus. Keiner braucht bissige Wauwaus. Vieh bauen lassen die Sau raus. Gib billige Buden in Downtown. Schmeiß Smileys auf den Weg. Denn ich mag, was ich seh. Der Himmel ist immer noch blau, meine süßen Future is now.
Alle mal schwarz, ich seh die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn. Und was nicht da ist, musst du abfinden. Oh ja, ich seh die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn. Und was nicht da ist, musst du abfinden. Oh ja, ich seh die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Binge Pink Mirror und dazu ein Drink.
Das war Inside Gender Studies, feministisch on air, mit Clara
und Maria.